Also mir ist sehr bewusst, dass das Leben endlich ist. Mein Papa ist gestorben mit irgendwie 53, also sehr zeitig. Und ich versuche mein Leben einfach so zu gestalten, dass ich früh aufstehe und Spaß daran habe, was ich mache. Ich bin sehr dankbar für die Flexibilität, die Unternehmertum mit sich bringt, mit den Menschen, mit denen ich jeden Tag arbeite. Und diese Freiheit und diese selbstgewählte Entscheidung, die ich jeden Tag treffen darf, die Sachen zu machen, die mir Spaß machen, das ist unbezahlbar und das ist, glaube ich, mein Why.
So, super. Herzlich willkommen. Ich freue mich heute, Julius Göllner hier zu haben. Julius, wir kennen uns jetzt, glaube ich, auch schon so 4, 5 Jahre, so kurz vor der ersten A-Test. Da werden wir heute sicherlich auch noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist ja auch ein Teil, was du nämlich machst. Ich würde dich bezeichnen als Serial Entrepreneur, also Seriengründer, muss man wirklich sagen. Angel Investor und auch Software as a Service Vordenker. Gerade mit dem, was ihr auch mit der Artist macht, mit deinen beiden Kompagnons da auch noch und dem ganzen Team mittlerweile. 16 Gründungen mittlerweile. Insgesamt, glaube ich, 2 Exits, ist das richtig?
Stimmt, ja.
Das stimmt. Ein Riesennetzwerk mittlerweile durch die Summit. Ich glaube, es gibt keinen, der nicht dich kennt und wahrscheinlich auch keinen in Deutschland, der irgendwas im Bereich SaaS macht, der nicht Julius oder auch die Artist kennt. Das habt ihr in einer sehr, sehr kurzen Zeit erreicht. Da ziehe ich auch echt den Hut.
Danke.
Bin nochmal froh, da ein bisschen von der Nextware-Seite aus ein bisschen Partner zu sein. Und dein Ziel, da würde ich auch gerne da ein bisschen reingehen, so habe ich es auch wahrgenommen, ist eigentlich auch SaaS-Gründerinnen beim Skalieren zu helfen. Also wie kriege ich denn was dann wirklich ein bisschen größer? Ob es dann Exit ist, sondern einfach ein fundamental gutes Business, das hat er mal dahingestellt. Und in LinkedIn habe ich gelesen, würde ich so auch unterschreiben, dass die Artist Summit das beste SaaS-Event des Jahres war. In Deutschland würde ich es auf jeden Fall schauen. International weiß ich, können wir ja gleich mal drüber sprechen. Also super schön, dass du da bist. Freut mich wirklich hier in Berlin heute. Super. Wir starten immer ein bisschen zum Warm-up, damit wir dich ein bisschen besser kennenlernen, wie so ein kleines Wortpaar. Mhm. Also so wie Kaffee oder Tee.
Okay.
Also geht nicht, dass du was richtig oder falsch sagst, überhaupt nicht, null. Sondern man kann dich dann vielleicht auch ein bisschen besser kennenlernen als Mensch.
Okay.
Wer du bist, was du so, was vielleicht Vorlieben dann auch sind. Starten wir einfach durch.
Let's go.
Kurze Antworten wie du einfach Lust hast. Also gibt es kein Korsett oder sonstiges. LinkedIn oder Podcast?
LinkedIn.
Zirkus oder Theater?
Zirkus.
Wegen eurem Artist-Zirkus, der hat ja, glaube ich...
Nee, ich glaube einfach so eine Persönlichkeitsfrage.
Eine Persönlichkeit, ja, sehr schön. Also bezieht sich schon auf dich im...
Ja.
Super. Brand oder Performance?
Klar, Performance.
Viele Termine in der Abstimmung oder lieber Deep Work?
Lieber Deep Work, allerdings auch viele Termine, um Themen voranzubringen. Also ein bisschen, da kann ich eine ganz klare Entscheidung fällen. Bin schon jemand, der Interaktion auch gerne mag und mit Leuten sozusagen viel interagiert, damit Themen vorangehen.
Mhm, ja.
Was ich nicht mag, sind irgendwie so Fixtermine,
ja,
wo man sich des Mietens treffen will. So vielleicht zur Einordnung.
Was war schöner, die erste Gründung oder die 16? Ist fies, gell?
Das ist ja wirklich fies. Schöner war, glaube ich, die 16.
Da gehen wir nachher mal rein, warum. Bohre ich noch mal ein bisschen. Geschwindigkeit oder Substanz?
Geschwindigkeit.
Hm. Hätte ich erwartet. Hype oder Haltung?
Haltung, ganz klar. Können wir auch mal noch tiefer drüber sprechen später, aber jetzt erstmal kurze Antwort: Haltung.
Haltung, stark. Wie gesagt, Wochenende auf dem Land oder in der Stadt?
Stadt. Bin ja Berliner.
Du bist Berliner, aber ich habe dich schon oft erwischt in Polen, gell?
Das stimmt.
Ja, okay, aber es ist nicht Land dann dort.
Ist voll das Land. Wir haben ein Haus am See in Polen, wirklich im Nirgendwo. Aber wenn ich wählen könnte oder muss, in dem Fall jetzt von dir.
Dann ist Stadt.
Dann ist Stadt.
Okay, spannend. Im Podcast wollen wir es immer so aufziehen, dass wir noch den Golden Circle von Simon Sinek, den kennst du ganz sicher, nehme ich mal an, why, how, what, um dich ein bisschen besser zu verstehen. Weil es geht ja darum, dass wir hier mit Menschen sprechen, die vielleicht auch ein Vorbild sind für andere, die heute zuhören, Zuhörerinnen und Zuhörer, die sagen, Mensch, das, was der Julius macht, das könnte ich vielleicht auch. Und nur vielleicht zum Warmwerden, wenn ich jetzt sage, was ist jetzt das Why von der Lexware? Ganz, ganz kurz, ist einfach nur Unternehmertum erleichtern. Deswegen gehen wir an den Start. Und how haben wir so 2 Bereiche. Einerseits durch Sichtbarkeit. Wir wollen mit Tell Your Story als unsere Haltung all diesen Gründer, Gründerinnen, Kleinstunternehmen, Kleinen und Selbstständigen eine Bühne geben und auf der anderen Seite hoffentlich tolle Lösungen machen. Und dann kommt erst das Spaß, das ja gar keiner haben möchte, Buchhaltung, Rechnung und so weiter.
Ja.
Und wenn du so drüber nachdenkst, über das, was dich antreibt? Ist es was, wo du sagst, ich meine, du bist ja schon echt stark am Start mit 16 Gründungen, den Exits und das reicht ja nicht, da muss man noch eine ganze Artist-Reihe hochziehen und. Ich weiß ja gar nicht, was du alles noch so treibst.
Ja.
Was ist denn dein Antrieb? Das muss ja ein ganz starkes irgendein so ein Warum haben,
ja,
was den Julius treibt.
Also, das ist eine super spannende Frage, die ich wahrscheinlich nochmal tiefer reflektieren müsste, aber per se, glaube ich, ist das Why heute ein anderes als damals. Also ich glaube, lange war mein Why auch nach der Uni natürlich erstmal wie monetäre Freiheit. Ich komme aus ganz, ganz normalen Verhältnissen und ich glaube, das war so BWL, VWL-Studium, McKinsey, erstmal schnell Karriere machen und Geld verdienen. Ich glaube, das hat sich sehr gewandelt. Meine Why aktuell und über die letzten Jahre ist, glaube ich, wirklich mein eigenes Leben in einer Form zu strukturieren, das mir Spaß macht. Also mir ist sehr bewusst, dass das Leben endlich ist. Mein Papa ist gestorben mit irgendwie 53, also sehr zeitig. Und ich versuche mein Leben einfach so zu gestalten, dass ich früh aufstehe und Spaß daran habe, was ich mache. So. Und wenn ich mal Lust habe, eine Artist zu bauen, weil ich da ein Need sehe, dann mache ich das. Und wenn mir dann in den Kopf kommt, wir bauen jetzt ein Zirkusformat für Sales-Teams, wo Leute in Kostümen auf eine Business-Konferenz gehen, dann klingt das erstmal verrückt, aber es macht mir extrem viel Spaß. Sicherlich ist trotzdem das Ziel natürlich, dass diese Modelle nicht schwarze Löcher sind und ich da mein Geld verbrenne, sondern dass die in irgendeiner Art und Weise natürlich wirtschaftlich tragfähig sind. Aber also wenn du mich nach dem Why fragst, ich liebe das, was ich mache. Ich bin sehr dankbar für die Flexibilität, die Unternehmertum mit sich bringt, mit den Menschen, mit denen ich jeden Tag arbeite, weil ich natürlich in der Position jetzt wenig Leute über mir habe oder InvestorInnen. Ja, ich bootstrappe die meisten Sachen.
Ja.
Und diese Freiheit und diese selbstgewählte Entscheidung, die ich jeden Tag treffen darf, die Sachen zu machen, die mir Spaß machen, das ist unbezahlbar und das ist, glaube ich, mein Why.
Also man, das ist stark. Also das ist ja der Traum, glaube ich, von den meisten, irgendwas zu machen, wo man morgens gerne aufsteht. Was einem, damit erfüllt es ja auch. Ich glaube, wenn man Spaß hat, ist man wahrscheinlich auch einigermaßen gut da drin zumindest.
Also,
versus wenn man was machen muss, man denkt so eigentlich schon keinen Bock, den Mensch zu sehen, schon keinen Bock, die Schaufel in die Hand zu nehmen, was immer es sein möge.
Ja. Und ich war genau in dieser Situation, die du gerade sagst, war ich ja selber auch mal. Ne? Also ich kenne ja auch sozusagen die Situation, wenn es mal anders ist. Aber wenn ich Vorträge an Unis mache zum Beispiel, fragen natürlich Studenten ganz, ganz oft, okay, was wäre so deine Nummer 1 Empfehlung? Ja. Und ich glaube, meine Nummer 1 Empfehlung jetzt mit ein paar Jahren auf dem Buckel ist, du musst das machen, wo du wirklich passionate bist, also wo du Leidenschaft hast, weil dann finanzieller Erfolg in ganz, ganz vielen Situationen die logische Konsequenz ist. Ich sage nicht, dass es leicht ist, in jungen Jahren zu verstehen und zu wissen, wofür man Leidenschaft hat. Das ist nämlich eine ganz, ganz andere und sehr, sehr schwierige Sache, die in unserem Schulsystem so strukturiert und linear, wie es ist, meistens gar nicht zulässt, diese Räume überhaupt mal zu finden und herauszubekommen, wofür habe ich Begeisterung.
Ja. Ja, absolut, das ist also ein paar Themen aber angeschnitten. Meine Fresse, das ist genau, was ich muss sagen, also Schwule treibt mich auch gerade. Eine Tochter, 8 Jahre, das ist auch, da muss ich gerade kurz reingehen. Ja. Jetzt bin ich irgendwie Montessori-Fan. Warum? Weil es mich fasziniert, dass damals eine Frau, 120 Jahre her, quasi ein Schulsystem revolutioniert, das völlig Neues findet und das erzählt, was wir heute in der agilen Welt, ne, hilft dir, es selbst zu tun, nimm Selbstverantwortung, gerade das wieder an Start geben. Und das ist auch das, was du heute sagen würdest, gibst du auch gerne weiter, dass es genau darum geht?
Also ich glaube ja, ne? Und selber in dem Schulsystem mal zurückgedacht, da sind halt Zensuren alles und du musst irgendwie eine 1 und eine 2, aber du bist in total starren Lehrplänen und machst die ganze Zeit eigentlich Sachen, die dich zum Teil oder zum überwiegenden Teil gar nicht interessieren. Und das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein, glaube ich. Ja? Also ich glaube, wenn wir es schaffen würden, unsere Kinder, und ich habe auch 2 Töchter, frühzeitig die Möglichkeiten zu geben, ihren Interessen zu folgen und ihren Passionen und ihren Leidenschaften, und die dadurch auch Lust bekommen, in die Schule zu gehen und Lust bekommen, Sachen zu entdecken und sich weiterzuentwickeln, würde uns das als Gesellschaft, glaube ich, sehr, sehr viel weiterbringen. Und das kann ich jetzt in meinem Alter halt selbst gewählt machen. Und würde jetzt mal sagen, wenn jetzt nichts total Verrücktes passiert, werde ich auch sehr, sehr schwierig wieder in eine Anstellung gehen. Ja, ich bin, glaube ich, unanstellbar.
Irgendwann. Ja, das ist ja nicht was Schlimmes, sondern weil du halt ein Unternehmer bist und da willst du selbst gestalten. Das ist, also das steckt ja drin. Als ich dich kennengelernt habe, ist mir auch, dass eine unfassbare Energie rüberkommt. Also ich nehme auch das, du hast gerade gesagt, dann mache ich halt den Zirkus oder dann mache ich halt die Artist oder dann mache ich halt ein neues Startup, macht doch jetzt Sinn. Und eben du bootstrappst, du gehst ja gar nicht gleich her mit VC, obwohl du den mega Kontakt hast. Ich glaube, wenn jemand schnell Budget, Geld oder sowas gehen würde, dann würde ich dich da relativ schnell nennen, wo ich überzeugt wäre durch deine Kontakte, gar nicht das Thema eigentlich. Mhm. Wie gleichst du das dann aus? Ich habe gedacht, wow, der ist ja echt immer am Start. Ich erinnere mich, als wir einen Podcast mit dir gemacht hatte. Mhm. Ich glaube, das war noch kurz vor der Fahrt nach Polen dann.
Ja.
War noch Sommer, glaube ich. Mhm. Muss auch gleich los, Kind noch Geburtstag oder so. Irgendwas war noch. Krieg's nicht ganz zusammen jetzt. Wie gleichst du das? Wie schaffst du das? Weil eben, wenn so viel Passion dann da ist und so viel Power und so viel Energie,
Also vielleicht, um den ersten Teil deiner Frage zu machen, Christian, also ich mache ganz bewusst auch keine Modelle, die Investoren benötigen oder sagen wir mal zumindest institutionelle Investoren. Warum? Ja. Weil mir klar ist, dass wenn ich das machen würde, die Anforderungen an mich ganz andere sind und wahrscheinlich jetzt in meinem Setting, wie ich es jetzt habe, mit vielen Ventures und Sachen, die ich gerne baue, das schwierig funktionieren würde, weil der VC natürlich Long-Term-Commitment braucht, 120 Stunden auf einem Thema. Das will und das kann ich gar nicht. Und deswegen ist das für mich sozusagen, habe ich für mich das ausgeschlossen. Ne? Ja. Also ich habe Zalando damals mit aufbauen dürfen im Top-Management. Da habe ich mal die andere Seite kennengelernt. Auch super spannend gewesen, mega viel an. Aber also das erstmal selbst gewählt. Deswegen die Modelle, die wir bauen, genau wie du sagst, sind meistens Modelle, die wir selber finanzieren können oder mit Family and Friends oder ein paar Angels und die relativ schnell profitabel und Cashflow-positiv sind. Wie gleiche ich das aus? Also für mich ist es gar nicht so, dass ich das ausgleichen muss, ehrlich gesagt, weil mir das, was ich mache, vielleicht für einen Dritten als stressig wirkt, aber für mich, das ist, was ich machen will. Ich habe dafür Passion, ich gehe nach Hause und bin eigentlich also voller Energie, weil das, was ich mache, mir Spaß bringt. Ich versuche dennoch irgendwie natürlich früher morgen, bevor ich die Kids bringe, Sport zu machen, das hilft mir und irgendwie gut zu schlafen, aber ich sehe das gar nicht so als Belastung, weißt du?
Ja, aber außer ist ja auch sowas, ich habe das auch gemerkt, so als die Annie auf die Welt kam, da ist ja nochmal eine andere Verantwortung, auch Zeit ist ja nochmal eine andere Dimension plötzlich so. Früher habe ich mal gesagt, so sonntags mal so ein Schimmeltag, habe ich das genannt, schon cool.
Ja.
Die sind halt irgendwie weg, ne? Das meine ich auch, das ist ja auch nochmal ein Ausgleich zwischen den Energiereserven. Also ich glaube, jetzt war letzte Woche gerade die Artist hier in Berlin, da ist ja, wirst du ja logischerweise erstmal off sein, die Tage, kann ich mir nicht vorstellen, da bleibt ja nichts, was ja auch okay und normal ist.
Ja.
Aber wenn ich mir vorstelle, noch 16 Startups nebenher zu betreuen, egal wie, sieht man, irgendwann wird ja immer was wollen.
Ja.
Von deiner Expertise, dein Rat, vielleicht auch mal die Ruhe reinbringen, genau, jetzt kommt die Erfahrenheit. So stelle ich mir das irgendwie so vor, vielleicht ist es ja auch ganz anders.
Nee, das ist schon auch so, aber also dadurch, dass viele der Rollen natürlich nicht voll operativ sind, Artis ist voll operativ, aber natürlich irgendwie auch temporär im Jahr sozusagen an einem bestimmten Zeitpunkt, gibt es da schon auch viel Flexibilität. Das heißt, eine Voraussetzung für das Setting, was ich gerade habe, ist, dass ich mit einfach sehr, sehr guten Leuten zusammenarbeite. Das heißt, in den Firmen, die wir gründen, es meistens oder fast immer einen operativen CEO oder Geschäftsführer gibt. So, der erstmal viele Sachen abfangen kann.
Ja.
Und dann die inhaltlichen Themen, die wir voranbringen, die kann man zeitlich auch ein bisschen flexibel gestalten. Ne? Also heute zum Beispiel den Tag, danke für die Einladung, nach der stressigen Woche, letzte Woche, den habe ich mir eigentlich komplett freigeräumt. Ich sage, okay, heute Frühsport, jetzt machen wir Podcast, dann gehen wir noch zu einem super spannenden Dinner von euch. So, ich glaube, das ist das eine und diese Flexibilität führt dann gar nicht dazu, dass es cruncht, aber natürlich, es gibt geringe Phasen, wo dann mal auf den 16 Ventures und dann in anderen Themen 4 oder 5 Themen gerade brennen.
Ja.
Ja, also wenn es dann wirklich mal so sich stapelt und das sind dann die Phasen, da muss man auch einfach durch. Ja, also dann kennst du ja auch, dann musst du halt wirklich mal dich dann, wenn die Kids im Bett sind, nochmal 21 bis 2 Uhr hinsetzen und die Themen wegmachen. Aber das ist deutlich seltener, als wo ich früher im C-Level bei Zalando war.
Ja.
Da war das halt die Normalität oder bei McKinsey. Ja? Also,
das ist auch das Spannende, dass du so beide Seiten gesehen hast, finde ich. Also das gibt es ja gar nicht so viele, die mal also auch dann wirklich an Aufbau von so einem, ne, das Zalando ist ja ein Riesending dann gleich und natürlich auch wahrscheinlich vielleicht Arbeitszeit sogar noch mehr als heute. Weil es halt einfach gefordert wird, ohne ob das gut oder schlecht jetzt ist. Aber was gibt es da Learnings parallel? Also würdest du sagen, dass jetzt bei Zalando hat dich geprägt in deiner ganzen Denkhaltung, weil du hast ganz schnell gesagt, es geht auch darum, eben, was ich super finde, ein Unternehmenszweck ist ja nicht immer auch monetär. Das ist ja nicht das reine, man redet so viel über Purpose gerade, aber ein Unternehmen, wo kein Geld verdient, ist halt irgendwann weg. Es sind halt unendlich viele Investoren, die halt einfach sagen, ich glaube halt weiter, dass es irgendwie, aber der Normalfall soll immer sein, also auch in der Haltung, finde ich, dass es irgendwann auch einen Profit erzeugen muss, weil sonst wird es schwer mit Mitarbeiterinnen und so weiter.
Ja, würde ich auch sagen.
Man hört ja oft, auch andere Diskussionen. Ist das geprägt von der Zalando-Denke? Ist es da oder bist du es einfach vom Typ?
Also
oder von zu Hause? Oder wo kommt dieses Unternehmerische?
Ja,
nicht jeder.
Das kann ich gar nicht so richtig beantworten, aber ich würde sagen, also das Unternehmerische ist sehr früh entstanden. Meine Mama war in der Krankenkasse, mein Papa war Lehrer.
Ja.
Die haben keinen unternehmerischen Background und Geld war, sag ich mal, immer ein Thema bei uns. Nicht so, dass wir, also ich bin sehr gut aufgewachsen, aber jetzt Thema Studium. Wir hatten gerade zu viel Geld, um BAföG zu bekommen, aber zu wenig, dass meine Eltern mir irgendwas hätten geben können. Das heißt, musste mein Studium einfach komplett selber finanzieren.
Mhm.
Und das hat relativ früh dazu geführt, dass ich natürlich trotzdem Lust hatte, in Urlaub zu fahren.
Ja.
Mir damals die erste Digitalkam. Das heißt, Arbeiten war für mich schon, seitdem ich 13, 14 war, immer ein Thema. Ich habe immer überlegt, okay, wie kann ich gut und schnell smart Geld verdienen? So.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, so entstanden, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich probiere vieles aus. Ich habe im Eiscafé gearbeitet, ich bin Fußballschiedsrichter gewesen. Also ganz, ganz viele Sachen gemacht. Habe Tickets auf Mallorca am Strand verkauft und so viele, viele Unternehmer oder sagen wir mal, Sachen gemacht, die mich vielleicht ins Unternehmertum geführt haben. Habe dann aber trotzdem BWL und VWL studiert und bin in die Beratung gegangen, weil damals, muss man auch ganz klar sagen, hat bei mir an der Uni niemand über Unternehmertum gesprochen. Es war entweder Konzernkarriere, Investmentbanking oder Top-Management-Beratung. Das waren so die drei ambitious Tracks. Also Unternehmertum gab es da nicht. Und da war dann Zalando relativ schnell wirklich eine glückliche Fügung. Also
bist du direkt bei Zalando rein oder als Berater?
Ich war erst bei McKinsey, habe aber da Banken und Versicherungen gemacht.
Ah, nicht für Zalando, okay.
Und mein damaliger Mitbewohner ist sehr, sehr zeitig zu Zalando gegangen.
Mhm.
Und dadurch hatte ich einerseits Einblicke in Zalando und die zwei Gründer von Zalando hatten auch so ein bisschen Kontakt und Einblicke zu mir. Und die sind dann über 6 Monate sehr, sehr hartnäckig an mir dran geblieben. Und ich habe dann zu Weihnachten irgendwann gesagt, da war ich ein Jahr in der Beratung, gesagt, okay, das ist irgendwie spannend, E-Commerce in Berlin, Fashion-Industrie, eine Management-Position, die mir damals angeboten haben, ich mache das jetzt, so, ich gehe da jetzt hin. Hat weder von meinen damaligen Kollegen noch von meinen Eltern und Freunden natürlich jemand verstanden, dass ich da nach 12 Monaten ersten Job,
das war gerade mal angekommen.
irgendwas Verrücktes mache, ja, irgendwie Schuhe online verkaufen, wird nie funktionieren, haben die damals gesagt. Aber das war rückblickend natürlich sowohl monetär, aber vor allen Dingen in meiner unternehmerischen Education, also das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich war nicht der Gründer, ich war eins drunter, aber ich habe die ganze Zeit gearbeitet wie Gründer. Also ich habe mit Robert, meinem damaligen Chefgründer, einmal im Monat so mal kurz eingecheckt und sonst per E-Mail Sachen geklärt und sonst mach mal Jojos, hier ist die Kohle und wir müssen das machen. Und so, und das war natürlich brutal, hat brutal Spaß gemacht, war anstrengend, aber auch ultra motivierend. Und da habe ich Unternehmertum lernen dürfen. Und jetzt langer Monolog, aber was ich da auch gelernt habe, wo die Firma größer wurde, weil am Ende hatte ich in meiner Pyramide über 500 Leute, auch gemerkt, was mir gar keinen Spaß mehr macht, nämlich irgendwie große Strukturen managen. Ne?
Ja.
Also, und diese Erkenntnis tat damals natürlich auch weh. Also das ist nicht so geil, wenn man das so merkt erstmal, weil du denkst, ja, ich kann alles. Aber natürlich war das extrem für mich wertvoll, weil ich genau gemerkt habe, was kann ich nicht, wo bin ich gut, was macht mir Spaß, was bringt mir Energie. Und dann habe ich halt von da meine erste eigene Firma gegründet. Und da saßen wir dann zu zweit in einer dunklen Lagerhalle und haben Ware von A nach B geschoben,
Bootstrapped, ja.
So, und das hat auch wieder keiner verstanden damals.
Das glaube ich.
Von Zalando das
machen. Geht er völlig durch. Dann hat er es doch geschafft und jetzt geht er zurück und fängt das ganze Ding. Ja, Wahnsinn.
Ja.
Wann hast du dein erstes Unternehmen gegründet?
Ich glaube, es ist 14 Jahre jetzt her.
14 Jahre, ja.
Ja.
Aber wenn ich mir das so vorstelle, eben auch, hat das Umfeld dann immer eine Rolle gespielt? Also, du hast gesagt, deine Eltern waren Lehrer und.
In der Krankenkasse.
Krankenkasse.
Genau.
Das sind ja eher so die klassischen Berufe, das ist nicht despektiert, sondern die eher so für Sicherheit stehen im klassischen Sinne.
Ja, würde ich sagen.
Was auch immer sicher ist, aber so Beamter ist ja dann definitiv eher so eine Sicherheitskiste.
Ja.
Das ist ja so super spannend. Hast du da auch Themen gehabt zu Hause mal, wo die Eltern sagen, hey Julius, ganz ehrlich, willst du nicht lieber damals eben die Bank, könnte man vielleicht auch nicht unbedingt mehr sagen, aber oder in die Automotive-Industrie oder wär doch Arzt oder sowas. Also dieses, weil es ist ja nicht so typisch, dass man sagt, man geht dann so raus und dann gleich in so eine Vielfalt.
Ja, also meine Eltern haben mir extrem viele Freiräume gelassen in eigenen Erfahrungen machen. Also die haben, glaube ich, das, was sie beruflich getan haben, privat gar nicht gelebt, sondern die haben mich eigentlich immer machen lassen. Die hatten, glaube ich, großes Vertrauen in mich und wir hatten auch einen sehr stabilen Freundeskreis. Also es spielt natürlich auch eine Rolle. Aber die haben mich immer meine eigenen Erfahrungen machen lassen. Die haben, wir sind mit 14 aus Görlitz mit dem Zug 4 Stunden zur Love Parade gefahren hier in Berlin mit 9 Freunden. Ja, weil die wussten, das ist so enger Freundeskreis.
Ihr seid safe sozusagen, oder?
Lass die das halt machen. Und das ist natürlich rückblickend jetzt schon ein bisschen verrückt, ne? Aber das zeigt so ein bisschen, dass die ein sehr großes Vertrauen haben. Und ich glaube, dadurch haben die mich einfach sowohl positive als auch negative Erfahrungen selber machen lassen. Und ich hatte jetzt, um deine Frage zu sagen, ich hatte niemanden, eine Drittperson, die jetzt irgendwie mein unternehmerisches Idol war.
Ja.
Aber ich glaube, dass sozusagen diese Verhaltensweisen meiner Eltern mich extrem stark beeinflusst haben, weil sie gesagt haben, okay, probier das aus.
Ja.
Und auch wenn mal was schief geht, we are here, aber mach's einfach. Und genauso
stark.
Genauso agiere ich jetzt eigentlich, wenn ich ehrlich zu mir bin, jetzt, ich sag's, okay, ich habe da ein Thema, wir bauen jetzt hier einen Zirkus, wir machen das jetzt einfach mal.
Ich auch gerade, dieses Grundvertrauen in was.
Wir machen das
jetzt. Kommt daher oder?
Also was soll denn passieren?
Ja, ja, okay. Ja,
wir machen das jetzt einfach mal. Und
aber du machst ja auch wieder zu, jetzt bleiben wir beim Circle. Nur ganz kurz, ich war das vorher auch gesagt, ne? Du willst kein schwarzes Loch erzeugen. Wenn es dann irgendwann unternehmerisch keinen Sinn mehr macht, dann müssen wir halt auch wieder neu justieren oder vielleicht auch mal sagen, jetzt haben wir es halt probiert, hat halt nicht geklappt.
Genau, absolut. Also jetzt in dem Circus-Fall haben wir jetzt 2 Jahre gemacht. Ja. Und das zweite Jahr war deutlich besser als das erste, aber wir haben beim Circus noch einen Co-Founder.
Ja.
Und der ist gerade in einer privaten, sehr schwierigen Situation. Und das wäre nahezu unmöglich gewesen, das nochmal zu bauen ohne ihn.
Ja.
So, das heißt, man hätte jetzt nochmal jemanden finden können.
Okay, ja, dann.
So, aber irgendwie das.
Kommt dann die Realität, die man auch akzeptiert als Unternehmer, ja.
Genau, und was man aber schon gebraucht hätte, um das Konzept sozusagen monetär wirklich zu. Man hätte schon nochmal 2 bis 3 Jahre richtig hartes Commitment brauchen müssen und wirklich ein Gründungsteam, was da fully committed mit reingeht.
Ja.
Und das hatten wir nicht, oder haben wir uns ehrlich angeguckt und haben gesagt, okay, das können wir nicht leisten. Also einer ist weg oder die Hauptperson ist weg und wir anderen drei haben irgendwie auch andere Themen.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, war eine super Zeit, machen wir jetzt hier erstmal, legen wir in die Schublade und Schluss. Also, und ich glaube, das ist ja auch sowas, dass man immer denkt, okay, man kann Sachen nicht als Unternehmer nicht irgendwie beenden.
Mhm.
Ich wechsle ja auch den Job nach 3 Jahren. Da sagt ja auch keiner, also wieso wechselt der einen Job? Ist das Normalste der Welt, den Job zu wechseln?
Du wechselst ja 12 Monaten.
Bitte? Genau, also das heißt, warum ist es sozusagen, also weißt du, warum sollte ein Unternehmer nicht auch sagen können, war jetzt eine coole Zeit, wir haben da gutes Geld verdient, machen wir jetzt Schluss mal wieder was Neues.
Ja.
Und so denke ich auch, und gerade ich merke so, wenn ich Sachen immer wieder mache, also so repetitiv, dann langweilt mich das extrem schnell.
Mhm.
Und dann ist die Frage, kann man es übergeben? Ne? Also findet man jemanden, der es vielleicht weitertreibt? Kann man sich davon loslösen? Manchmal geht das nicht. Und so denke ich eigentlich auch drüber nach, dass ich außer mir selbst und natürlich Mitarbeitenden jetzt nicht verpflichtet sind, Sachen weiterzumachen, nur damit es jemand weitermacht.
Ja. Du hast gesagt, vor 14 Jahren hast du das erste gemacht, das war danach Zalando, oder? Wenn ich es richtig mitgenommen habe, auch da ganz gut verdient sozusagen. Das heißt, du konntest bootstrappen, weil auch das, weil du einfach als Geld war jetzt nicht das größte Thema, und sagst, oh Gott, es ist ganz schlimm, wenn ich in ein halbes Jahr mal nichts reinkommt oder wie auch immer. War das dann leichter an der Stelle, würde ich sagen, ich gehe raus, unabhängig, dass alle gesagt haben, der ist ja völlig verrückt, nach so einem Job aufzugeben und dann mit einer Person in den Lagerhalle, hast du gesagt.
Ja. Ich glaube, wir hatten damals natürlich durch die Jahre davor irgendwie Zalando und schon ein bisschen finanzielle Sicherheit, aber wir haben für das Modell, was wir damals gemacht haben, das war ein Handelsmodell, auch nicht viel Geld gebraucht, das hätte ich auch nach der Uni gründen können.
Okay.
Finanziell gesehen, ne? Ja, also wir haben sozusagen Ware von A eingekauft, nach B verkauft. Und das heißt,
war sofort Revenue da oder Profit.
Genau, und wir haben mit Zahlungsziehen gearbeitet, da 30 Tage, da sofort Cash. Das heißt, eigentlich haben wir gar nichts gebraucht, theoretisch, ne?
Ja.
Also auf eine gewisse Art und Weise. Was natürlich ungemein geholfen hat, war ein Verständnis für die Industrie, ein Netzwerk.
Logisch.
Das hätten wir nach der Uni niemals gehabt.
Ja,
ne, so. Aber finanziell war in dem Modell war nichts notwendig. Also und deswegen, also auch zu eure Zuhörer, an deine Zuhörer, ich glaube oftmals, gerade wenn du über Dienstleistungen nachdenkst oder Trading, ist Kapital gar nicht der beschränkende Faktor.
Das stimmt. Genau in den Bereichen, wo eigentlich direkt man was verdienen kann, da kommt man schnell mal über Wasser. Ist ja nicht immer gleich.
Ja.
Und das auch richtig gesagt, sind nicht alles irgendwie high scalable Startups, die jetzt irgendwie den nächsten Exit für 2 Milliarden machen wollen, sondern wir sprechen hier ja von von Bäcker, Bäckerinnen, wir sprechen von Einzelhandel, von Handwerkern, die wollen nicht mal einen Mitarbeiter haben, die sagen, ich lass mich bloß in Ruhe, ich möchte hier mein Ding machen, dann ist auch gut.
Und das sind
Erfolg
ja auch
ganz unterschiedlich definiert. Du hast jetzt auch schon viel mit dieser ganzen Software-Service-Bubble natürlich zu tun, logischerweise.
Ja.
Ist dann, die sind natürlich meistens schon etwas eher auf dem Trip höher, schneller, weiter,
ja,
weil es das Spiel ist, weil oftmals Software ist ja auch teuer.
Genau.
Bis die mal gebaut ist. Und wenn sie dann nicht skaliert, dann wird es richtig teuer. Das kenne ich jetzt schon auch gut, logischerweise.
Ja.
Das sollte man schon gucken, dass es skaliert, sonst ist man ganz schnell in einem unschönen Beenden. Aber es ist eben viel breiter eigentlich. Und es ist schon so, dass auf viele Bereiche, das total recht, nicht gleich das volle Risiko sind, weil selbst wenn es dann nicht gleich klappt, dann ist eigentlich nichts kaputt gegangen, selbst wenn man es wieder beendet, Dienstleistung, alles, was du gerade genannt hast.
Absolut.
Und nicht so investitionsintensiv eigentlich ist an der Stelle.
Absolut. Ja. Und wenn wir über VC sprechen, also diese wirklich die Modelle, die durch Risikokapitalgeber gedeckt sind, das sind ja irgendwie 1-2% maximal.
Absolut.
In unserer Gesellschaft, ja. Wir reden sogar
noch weniger.
Genau.
Wenn wir jetzt über Gründung sprechen, nicht mal die Krise. Wir haben 590.000 Gründungen in Deutschland pro Jahr und da sind ungefähr 240.000 Vollerwerbsgründungen. Die gehen übrigens zurück.
Ja.
Und die Zahlen sind immer so, nutze ich dann auch mal jetzt mal mit dir drüber zu sprechen, 8% gehen die zurück, diese Vollerwerbsgründung. Und dann gibt es die Nebenerwerbsgründung mit 320.000 circa.
Mhm.
Die sind die, wo gerade steigen. Das dann in Summe geht es dann hoch und Startups sind ungefähr 2.500. Das heißt, wenn wir sagen 10% mehr Startups, ich betone es immer, dann reden wir von 250 Unternehmen. Ich freue mich über jedes Einzelne, nur das rettet Deutschland nicht. Das, glaube ich, müsste jedem einleuchten, einfach nur die Zahlen mal nüchtern anguckt.
Ja. Also wir reden halt nur extrem viel darüber, über diese kleine.
Die haben die Sichtbarkeit, ja, tatsächlich. Klar,
genau.
Es sind noch die spannenden Geschichten, logisch, da wird die Welt. Herrschaft versucht an sich zu reißen, große Dinge verändert und man oft als richtig tolle natürlich auch und man immer groß, groß, groß.
Ja.
Aber es ist natürlich nicht das Rückgrat, wo eigentlich hier auch eine deutsche Wirtschaft am wo der Motor ist hinten dran. Das sind die man tatsächlich nicht so wahnsinnig viel spricht.
Ja.
Wie hältst du den Überblick? Ich meine, es sind ja 16 Unternehmen, das ist ja mal ein Mitarbeiter sozusagen, du hast schon gesagt, du hast es dann noch ein bisschen wegskaliert, aber wie hast du da noch einen Überblick? Was das Geheimnis?
Also es gibt ja auch von den 16 nicht mehr alle,
ja,
ne, hast du schon selber gesagt, ja, ne, aber natürlich gibt es dann auch mal irgendwie 70 Portfolio-Companies und so weiter. Ich habe eigentlich einen relativ einfachen so Tech-Stack für mich, ehrlich gesagt. Das ist WhatsApp, Slack und Notion und E-Mail. Und es ist ja auch nicht so, dass die immer alle sozusagen ein gleiches Involvement von meiner Person benötigen. Manche sind da schon weit entwickelt, manche sind sehr weit am Anfang, manche Portfolio-Companies sind jetzt schon Series B und aufwärts, manche werden vielleicht gerade abgewickelt, also ist ja schon so, dass sozusagen, dass die frühen Unternehmungen, sowohl die ich selber starte, als auch die, in die ich investiere, brauchen immer sehr viel Aufmerksamkeit.
Ja.
Und da aber den Überblick zu behalten, also ich glaube, da sind die gerade genannten Tools für mich eigentlich ausreichend.
Was ist der Löwenanteil? Ich habe ein paar gehört, die mittlerweile sagen, sie arbeiten nur noch mit WhatsApp, jetzt mal unabhängig von DSGVO und so, aber
ich glaube, das ist wirklich eine Typfrage.
Typ,
also ich arbeite auch extrem viel mit WhatsApp.
Ja.
Ich
weiß.
Und jetzt haben die so eine Community-Funktion, die man eigentlich super nutzen kann, um WhatsApp zu benutzen wie Slack, weil du innerhalb von einer Community quasi Themen-Channels machen kannst.
Ja.
Und so kannst du eigentlich eine Firma sehr gut strukturieren.
Ja.
Also hast eine Firma und dann irgendwie 10 Channel, Finance, Sales, Marketing, da gehen die Leute rein, die da relevant sind. Und dann kannst du sehr, sehr schnell da kommunizieren. Über die datenschutzkonformen Sachen kann man sich streiten, aber dadurch, dass die Firmen in dem Fall uns gehören,
ist es ja eure Entscheidung.
Ist unsere Entscheidung, das zu machen.
Ja.
Aber Slack ist ja eine super Alternative und also manchmal nutzt man einfach Slack.
Ja, okay.
Und für strategische Themen ist Notion so mein Go-To-Tool, weil es einfach eine extrem hohe Agilität hat.
Ja.
Du kannst Pipelines bauen, du kannst Canvas-Boards bauen, du kannst Datenbanken integrieren. Das heißt, du kannst eigentlich gerade frühphasig alles abbilden, was man braucht, um so Product-Market-Fit zu finden, erste Skalierung, Go-To-Market-Motions zu bauen, Seiten zu veröffentlichen an Dritte, weil die da mal reingucken wollen. Ja. Da ist Notion für mich so, kann ich nur jedem empfehlen, einfach wirklich ein cooles Tool.
Das finde ich super spannend. Falls du da noch was hast, außer Lexware, du das empfehlen kannst, dann Spaß.
Ich bin ja Lexware, du weißt ja selber, ich bin ja seit Jahren Lexware-Nutzer, ja, und mache jetzt, muss ich dazu sagen, seit ein paar Monaten auch meine Umsatzsteuervoranmeldung über euch. Das hat bis dato immer mein Steuerberater gemacht. zu einem hohen Preis und jetzt mache ich das direkt über euch, aber der muss wahrscheinlich einmal am Jahresende jetzt noch drauf gucken.
Jahresabschluss, ja und so, aber es ist ja, es geht ja gar nicht gegen Steuern, es geht mehr darum, dass du dein Unternehmen besser im Griff hast, du weißt halt, was Sache ist, genau. Ganz schnell hast du, ne? Aber ich wollte jetzt gar keine Werbung, es war jetzt echt ein Spaß.
Ich auch nicht.
Spannend ist, glaube ich, auch viel zuzuhören, was du so nutzt für Business oder was sagst, das sind auch so Best of Breed oder Dinge, hat sich echt herauskassiert, also falls noch sowas gibt wie Notion, gerne mal erzählen.
Ja, also ich glaube, heutzutage irgendwie gut trainierte Large Language Models, die auf einen selbst abgestimmt sind, also ja. Das kann ich sagen, das ist wirklich das A und O, sich damit auseinanderzusetzen.
Unbedingt.
Ich bin Pro-User bei ChatGPT, weil das nochmal mehr Funktionalität gibt. Das sind, glaube ich, 30 € im Monat oder so. Also
überschaubar. Das, was man kommt, ja.
Aber wenn man versteht, wie man für bestimmte Tätigkeiten da gute Agenten sich selber baut,
ja.
Podcast-Vorbereitung jetzt mal als Beispiel. Ja. Ja, also wenn ich da 3 Informationen reingebe und einen Agent losschicke, dann gibt der mir halt irgendwie 6 Pages über meinen nächsten Gast in meinem Podcast.
Das ist super spannend, weil hatte ich gerade eine Keynote drüber, wo genau drüber sprechen, weg vom Prompten hin zu Mandatieren. Also du machst es schon, du sagst, schickst deinen Agent dann los, der soll mal zusammensuchen, sich dann wieder melden.
Genau, der sagt so, okay, das ist mein Podcast.
Super wichtig.
Das ist die Zielgruppe, ich will irgendwie Wert für die Zielgruppe generieren, such mir doch jetzt mal Informationen zu meinem Gast und gib mir mal ein paar Fragen, die dazu führen, dass ich Wert für die Zielgruppe generiere.
Ja.
Einfaches Beispiel.
Beispiel.
So.
Aber ein schönes Beispiel, weil, was du gerade gemacht hast, du definierst ja, du hast ein Ziel beschrieben und nicht eine Aufgabe.
Definitiv.
Das ist ein Riesenunterschied. Die meisten tun ja heute noch eher Aufgaben, also so fasse zusammen.
Suche Informationen.
So. Ja. Genau, aber was du beschrieben hast gerade, war sofort, finde ich super, animiere ich auch total. So, ich glaube, das ist das, was ganz wichtig wäre, auch fürs Unternehmertum, umzudenken, in Zielen und Ergebnissen zu denken, wo ich die ja nicht beschreibe. Ist ja meistens viel schwerer.
Total.
Wenn man den Leuten fragt, was ist dein Ziel? Also, ja, ist doch klar. Dann merkt man das doch nicht so klar. Die Aufgabe ist klar, aber nicht das, wo man eigentlich hin möchte. Und gerade mit Agenten ist das eigentlich das Spiel der Zukunft zu verstehen. Ne?
Total.
Mandatier die.
Und man muss ja auch immer sich klar machen, dass das LLM, wenn es jetzt kein Memory hat, gar nicht versteht, was der Kontext ist.
Absolut.
Der kann ja sagen, such mir jetzt mal Informationen über den Christian. Ja. Da kann er mehr von deinen Hobbys bis irgendwie deinem Sportverein mit 15 alles suchen. Aber
da wird er viel finden. Also gerade sportlich schon. Ne?
Sieht man auch.
Ja.
aber ich meine, was er ja eigentlich finden will, wenn ich jetzt einen Software-as-a-Service-Podcast habe, ist, was ist denn dein Track-Record in Software? Was sind die Themen, die du da besprichst? Ja. So, das heißt, Kontext ist natürlich total wichtig. Und auch, wie du sagst, eine klare Zielstellung. Du bist jetzt sozusagen mein Co-Moderator in einem Podcast. Bitte bitte arbeite spannende Fragen heraus, die ich Christian stellen kann, wenn er mein Gast ist.
Genau, für die und die Zielgruppe, weil die das interessiert und schon hast ein Ziel von mir. Das finde ich super Beispiel und predige ich auch mal. Ich glaube, das ist so wichtig jetzt für jeden Unternehmer, egal was er tut, so mit den neuen Tools eigentlich umzugehen. Und das muss man erstmal üben, um zu verstehen, wo der Mehrwert ist. Weil ich glaube, wenn man es nicht tut, das ist, wir sagen oft einfach machen, wenn man mit den Tools nicht arbeitet und ausprobiert, dann versteht man nicht unbedingt gleich, was für ein Mehrwert da dann eigentlich kommt.
Und das ist auch hart, ne? Weil man braucht dafür wirklich ein bisschen Zeit
und
Muße. Und wir alle sind irgendwie jeden Tag operativ in der Mühle. Und da
man gewinnt Zeit auf
total.
Also der Long-Term gewinnt so todsicher.
Klassischer Hockeystick.
Ja, stimmt, da ist der Hockeystick, den wir mal suchen.
Also einen einfachen Hockeystick als das gibt es aktuell nicht. Nee,
gibt es nicht, ja. Teile ich total, finde ich super, dass du das auch sagst. Ein super geiles Beispiel mit dem Ziel. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du auch sagst, die sind so richtig schön in die Hose, trotz deiner ganzen Erfahrung? Oder passieren so, ich bin mit einem Fehler schwer, ich mag auch so Fuck-Up-Kultur, ich hätte immer lieber was, wo du gelernt hast, das war so ein schönes Learning, das passiert mich jetzt nicht mehr. Das habe ich, die ersten 2 Firmen war das noch so, habe ich dann abgestellt, weil jetzt weiß ich es ja. Du hast ja vorher gesagt, warum ist das erste, so habe ich es verstanden, Startup auch vielleicht ganz gut gelaufen, gar nicht wegen monetären Sichten und Investment, sondern weil du Netzwerk hattest, weil du wusstest schon, wie das Geschäftsmodell läuft und was ist eine gute Marge. Also hat schon Insights ohne Ende. Die hast du ja schon gelernt gehabt, ohne überhaupt vielleicht in die Fehler getappt oder vielleicht bei Zalando dann. Oder Fehler, also diese gibt's aber welche, wo sagst du heute schon, das sind so die Klassiker? Ja. Oder gibt's auch was, wo du dich wiederholst? Oder selber sagst, sag mal, habe ich das schon so ein 3. Mal fabriziert?
Also ich versuche natürlich Fehler nicht dauerhaft wiederzumachen.
Ja, sonst wird's ja dumm, gell?
Aber es passiert natürlich trotzdem. Also ich glaube, ein großer Fehler, wo ich auch ein bisschen mehr confident gewesen bin, ist auch eine Firma, die wir wieder geschlossen haben, dann auch während Corona. Es waren ein Maklergeschäft, ein fairer Immobilienmakler. Die Idee war quasi, für jede Immobilie, die wir in Deutschland vermitteln, bauen wir in Afrika in einem Unternehmercamp Häuser aus Plastikflaschen.
Mhm.
Und das haben wir sehr erfolgreich gemacht. Haben wir, glaube ich, 12, 13 Objekte vermittelt, haben dann da Sachen gebaut, also gibt es wirklich auch coole Fotos. Allerdings war sozusagen der Gesellschafterkreis für dieses Unternehmen waren 6 Leute, zwei Architekten, die hatten ein Architektenbüro, dann noch zwei Leute, die hatten damit gar nichts zu tun und dann noch mein jetziger Co-Founder und ich. Und da war eigentlich sozusagen von Anfang an schon, sage ich mal, so alle hatten die gleichen Anteile. Da war eigentlich so von Anfang an schon klar, boah, wer macht denn jetzt hier eigentlich was? Was ist das Commitment für den Leuten? Alle haben natürlich am Anfang gesagt, ja, geile Idee, wir sind alle dabei, Vollgas. Fünf Monate später haben zwei Leute gearbeitet, der Rest hat eigentlich nichts gemacht. Saß aber jetzt trotzdem zusammen an einem Tisch, ja, keine Incentivierungsstruktur, alle hatte waren gleich so. Und das natürlich, das hat dann dazu geführt, dass sich die Leute irgendwann also verstritten haben, weil die so, ne? Und wir dann auch die Firma irgendwann gesagt haben, okay, das funktioniert so nicht. Haben wir zwei Leute rausgenommen oder rausgekauft. Ja. So, und das ist was, also da weiß ich jetzt einfach, bevor ich hier heute mit jemandem gründen würde, muss es ganz klare Rollenverteilung geben, eine ganz klare Incentivierungsstruktur und auch sozusagen Setting, welche Rolle hat jeder going forward, ja? Also, ne, wenn meine Rolle jetzt nicht die ganze Zeit operativ ist, dann muss das vorher klar sein.
Ja.
Und nicht beim anderen die Erwartungshaltung, dass jeder 40 Stunden arbeitet. So. Und das muss klar ausgesprochen werden, weil natürlich man manchmal denkt, das ist doch klar, ist gar nichts klar.
Richtig.
Und das muss einfach mal aufs Papier.
Ja. Oh, großer Fehler. Total. Ja, teile ich aber total. Das gilt aber nicht nur für kleine Unternehmen, das gilt in jeder Struktur. Wir haben so ein Modell von Absprache, Aussprache, super hart, super einfach erklärt, super hart zu leben. Genau diese Klarheit, was macht denn wer und was bekomme ich denn und was bekomme ich auch nicht. Sonst ist der Streit oder die
und ist
die
privaten,
Unzufriedenheit ist in allen
Bereichen. Ist im Privaten genau mit einer Partnerin gleich. Das Gleiche, ja? Also zu sagen, okay, das, was ich sage, heißt noch lange nicht, was bei ihr akustisch ankommt.
Absolut.
Und lass mal jetzt klar auf den Zettel schreiben, wer hat denn jetzt welche Mental Load und welche Aufgaben, ist hart. Will man manchmal auch vielleicht nicht, aber es ist zwingend notwendig.
Und du musst die wieder erneuern immer wieder, oder? Das ist so mein Learning auch, dass man sagt, also das, was man geschlossen hat, sollte man schon gucken, auch im Verband, dass man nach, mal guckt, ist das noch so?
Genau.
Das, was wir da mal gesagt haben. Weißt du, wenn deine Frau sagt, oder ist okay, Mensch, dann machst du mal mehr, ich gucke da mehr nach Kindern, also nur als Beispiel bitte. Ja. Ist das in dem Jahr noch immer so? Das ist so ein Stillschweigen, das ist ja auch ganz oft in Firmen dann auch, wo so jeder noch, dabei hat sich alles schon geändert.
Absolut.
Und dann kommt es immer zum Knall, blöderweise, gar nicht, weil die viel zu spät kommt, diese Aussprache.
Ja, das auch Bedürfnisse ändern sich, sowohl jetzt mit einer Partnerin, aber auch vielleicht zwischen Gründern.
Ja.
Der eine hat auf einmal vielleicht das Bedürfnis, ich will vielleicht gerade, ich kann und will gerade gar nicht mehr so viel arbeiten, weil ich bin kurz vorm Burnout, haben wir es vorhin besprochen. Ja. Können wir irgendwie ein anderes Format finden? Ja. Wahrscheinlich kann man das, muss man halt drüber sprechen. Ne?
Richtig.
So,
und
oder
zeitig, nicht erst, wenn jeder schon so einen Hals hat, dann, ja.
Der eine schleppt sich um, der andere ärgert sich, dass irgendwie nichts passiert und irgendwann ist Thema durch.
Ja, das ist, ich glaube, eins der ganz großen Themen in der Zwischenmenschlichkeit generell sogar, nicht nur, aber ein wichtiges und ich glaube ein guter Tipp auch für junge Unternehmer, junge Unternehmerinnen, die sich genau vielleicht auch zusammen vielleicht gründen wollen, macht euch klar, wer was tut, schreibt es euch auf, seid da auch wirklich glasklar und vielleicht auch, wenn einer sagt, er macht ein bisschen weniger, dann hat vielleicht der andere eine größere Incentivierungsmöglichkeit.
Genau.
Ist doch auch fair, dass der dann vielleicht ein bisschen mehr partizipiert, falls dann Umsatz, whatever man halt da reinmacht.
Ja.
Finde ich auch ganz clever, weil nichts ist schlimmer, wenn dann der eine im anderen reinredet oder meint, er müsste dann plötzlich übernehmen. So, das dann wird's, ist eigentlich dann das Ding schon.
Wäre auch meine Empfehlung. Also heutzutage machen wir auch immer, bevor wir eine neue Firma gründen, Christian, machen wir immer einen Testrun. Also wir arbeiten immer so 3 bis 4 Monate ohne Legal Entity zusammen.
Wirklich?
Ja.
Ist aber auch stark. Das heißt, ihr formiert erstmal was, guckt, ob es läuft und erst dann wird es sozusagen eine GmbH oder was immer jeder gründet.
Wenn da Umsätze kommen, dann hat irgendein anderen Gewerbeschein, dann machst du die ersten Umsätze über das Gewerbe oder über eine Firma, die schon besteht. Und in diesen 4 Monaten enger Zusammenarbeit, da merkst du schon extrem viel, wie arbeiten die Leute zusammen, gibt es Probleme in der Erwartungshaltung, ist die Rollenverteilung, die wir besprochen, wird die wirklich so gelebt? Hat jemand ein Problem mit der Rolle? Hat vielleicht am Anfang ja gesagt, aber hat dann vielleicht ein Problem mit der Rollenverteilung? Das merkst du in den 4 Monaten schon. Und bevor du halt zum Notar gehst und die Firma gründest, machen wir das jetzt immer als
seit wann schon?
Also jetzt, ich würde sagen, die letzten 3-4 Jahre, wir machen ja so ein kleines Mini-Venture-Studio, sage ich immer. Also ist jetzt nicht ein Venture-Studio, aber wir bauen ja irgendwie gefühlt im Jahr so 2 neue Unternehmungen. Ich würde sagen, jetzt so seit 3-4 Jahren machen wir das.
Gefällt mir sehr gut. Also ich habe noch gar nicht gehört, weil ich kenne so größere Firmen, die Kambi-Bilder, Ventures und Zeugs, wo ich eigentlich auch selten was sehe, was wirklich funktioniert, wenn ich ehrlich sage. Ich habe eigentlich fast gar kein Beispiel, weil da genau so Sachen fehlen. Das sind ja irgendwelche Menschen, die bauen was nach irgendwelchen Methoden, keine Energie. Die müssen ja nie ernst mal delivern, weil es schon ein Unterschied. Wer merkt, oh, jetzt klappt es nicht so ganz, dann kommen wir erstmal zu dem ersten Mal wirklich, dann spürt man, was los ist. Oder gibt es halt doch nicht ganz so Gas, weil es reicht ja warum sollte man eigentlich auch? Ne? Genau. Gar nicht jetzt böse gemeint, aber das ist oft, was man sieht dann.
Ja.
Das ist nicht ein tolles Modell, wenn die Leute auch mitmachen, sagen, das gucken wir doch erstmal. Ist vielleicht MVP in der Zusammenarbeit so, ne?
Genau, ist für die andere Seite eigentlich
Habt
auch.
Habt ihr da schon Begriff dafür?
Nee, haben wir noch nicht.
Ja,
aber ist für die andere Seite natürlich auch super, weil die dann sozusagen, du kannst ja vorher auch viel über deinen eigenen Mehrwert sprechen.
Ja.
Ne? Und da das Blaue vom Himmel erzählen.
Ja, klar.
Aber in 4 Monaten Zusammenarbeit sehen die schon, hast du einen strategischen Mehrwert, hilfst du im Produkt.
Total.
Machst du Intros, holst die ersten Kunden ran. Ne? So, daher, also das ist auch ein sehr großes Learning, vielleicht auch aus dem genannten Fall, ja. Wir lassen sofort eine Firma gründen mit 6 Leuten.
Ja.
Und das nimmt ganz, ganz viel Risiko raus.
Ja. Total. Also wie voll dabei muss man, da muss man mal einen Namen für finden, wie man sowas.
Ich habe das jetzt mal lustig mit einem Founder, wo wir es dann nicht gemacht haben, mal 4 Monate Probephase gemacht, haben es dann nicht gemacht. Da habe ich aber im Affekt so ein bisschen gesagt, das ist ein guter Freund auch gewesen. Deswegen können wir, ich sag, XY, jetzt haben wir hier 4 Monate Jugendforsch gemacht und jetzt merken wir aber, dass wir hier vielleicht aufhören sollten. Also, und das haben wir dann auch gemacht und das war, glaube ich, für alle genau die richtige Entscheidung.
Ja. Auch wenn es tut ja immer kurz dann weh, weil man so ein bisschen die Leute kommen, aber es ist ja richtig.
Ja.
Es ist, wenn man dann merkt, danach ist aber meistens sogar der Erlöser, man merkt, ja Gott sei Dank kommt das der Scheiß. Das klappt doch eh nicht, wir sehen es doch eigentlich alle, wollen es doch nicht wahrhaben. Genau.
Oder einer will lieber surfen gehen gerade und der hat sich da eingelassen, weil er weiß, er müsste vielleicht wieder was machen.
Ja, ja.
Fängt dann an, aber sagt, eigentlich will er gar nicht. Und dann.
In unserem Kontext ist es oft so fell in love with the prototype. Also, dass er irgendwann das baut und dann verliebt sich rein so und dann wird so pseudomäßig beim Kunden validiert oder beim Kunden, wo sagt, ihr prüft gerade nicht mehr, sondern ihr wollt per Zwang jetzt die...
Das am Leben halten.
Ja, ja, das ist ganz schnell.
Ja.
Weil man selber was erschaffen hat, da ist halt ist Stolz, Leidenschaft, die will man ja auch. Und das ist halt immer so diese Gefahr dann da drin und auf Firmenebene natürlich dann tödlich.
Ja.
Welche Rolle spielt dein Netzwerk für dich? Weil du hast ja, ich nehme dich schon so ein bisschen als den Initiator, ich weiß ja, der Jan ist noch und dann auch Matthias, wer der Artist so für mich, ohne jetzt einen zu schmälern, bist du immer so ein bisschen der Kopf oder der wo es, glaube ich, angestoßen hat, so wirkt es auf mich.
Ja.
Ist es einfach, weil es dir damals Spaß war, ist es auch ein Teil von diesem ganzen Business-Thema, sagst, es ist so wichtig, auch Netzwerke zu haben, damit man die richtigen Menschen an den richtigen Platz bekommt, damit man weiß, wie Dinge funktionieren. Ist das der Grund oder hast du einfach gesagt, es ist doch alles hier, so wie SaaS-Unternehmen sind eh nicht ganz weit vorne in Deutschland, müssen wir also wenigstens mal vernetzen. Was war da der Hauptantrieb, wenn du
es
sagen magst?
Also es war zweiteres, wir haben ja einen sehr unterschiedlichen Hintergrund, wir drei Co-Founder.
Ja.
Ich habe ja so ein bisschen Background in dieser Software-Szene schon vorher gehabt. Und Janis und Matthias hatten vorher ein Event-Business. Die haben Xletics gemacht, so Hindernisläufe durch den Schlamm.
Ja.
Das heißt, die haben alle 2 Wochen 15.000 Leute über so ein großes Event gejagt. Und ich war bei denen investiert. Wir kennen uns aber alle noch von McKinsey.
Okay.
So, und dann haben wir die Firma verkauft, die Hindernis-Parcours-Lauffirma, die waren on the beach. Und da habe ich gesagt, Jungs, ich habe Ahnung von Software, aber keine Ahnung von Event. Ihr habt Ahnung von Event, aber wahrscheinlich Lust auf was Neues, vielleicht Software ist was, lass doch mal ein Event für ein Ökosystem für Software bauen. Und warum? Weil aus meinen eigenen Portfoliofirmen, wo ich investiert war und vielen Gesprächen, ich immer das Gefühl hatte, die Leute arbeiten je Unternehmensphase an ähnlichen Problemstellungen, die haben die ähnlichen Probleme, von 0 auf 1 Million, von 1 auf, immer das Gleiche. Und viele haben es auch schon gelöst, die sitzen zum Teil im gleichen Coworking Space, aber die reden nicht miteinander. Und dann haben wir natürlich mal so geblickt nach USA mit irgendwie Sastre und Sastre.
Ja.
Und da gibt es so Ökosysteme, die dazu führen, dass die Leute einfach also Failure oder Learnings und Erfolge teilen.
Ja.
Und das war dann so der Anschluss, hey, wollen wir das nicht irgendwie Teilzeit, wollen wir nicht mal so eine Konferenz bauen, wo wir die führenden Leute in Software zusammenholen? Und damals war eigentlich, also wenn du so eine kleine Konferenz baust, das ist jetzt monetär nicht so ultra spannend, da musst du OMR oder Bits und Brezels machen. Damals war schon irgendwie auch der Gedanke und die Idee, neben natürlich Dealflow und so weiter, Zugang zu bekommen zu InvestorInnen, spannenden GründerInnen. Und das hat natürlich super funktioniert auch. Coole Idee, was ihr da macht. Wir kommen als Speaker, wir kommen als Gast, wir kommen als Investor. So, ne? Also so haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt. Irgendwann mal Cold Outreach. Ich glaube, den Podcast haben wir gestartet so ein bisschen als Lead-Magnet. Und das war natürlich super, um zu verstehen, was passiert hier eigentlich in Deutschland gerade.
Also voll aus dem Lead heraus. Also du hast aus einer Eigenbrust, ist ja krass.
Ja.
Das gefällt mir auch schon wieder. Und dann auch zu sagen, ich hole mir 2 rein, die nicht Software machen, sondern die was additiv bringen. Das ist schon wieder das Pattern im Sinne von, wer macht was indirekt im Sinne von,
absolut.
Die werden nicht in Software reinquatschen, weil jetzt vielleicht, aber damals
jetzt
ganz sicher.
Jetzt ja. Aber ich hätte es auch nicht geschafft, ich hätte auch nicht alleine ein Event bauen können. Unmöglich. Nee. Also so, ich hatte weder die Skills dafür, noch auch irgendwie die Kapazität, noch die Lust. Das heißt, mir war klar, alleine mache ich das nicht.
Ja.
Und wir sind befreundet da und das hatte war einfach eine glückliche Fügung zeitlich, dass die gerade nichts zu tun hatten und irgendwie auch 2 und 3 Kids wollten jetzt auch nichts Fulltime machen und da was war so ein Konzept, komm, lass mal probieren, lass mal konzipieren und dann sprechen wir mit 20 Leuten und gucken mal, was passiert.
Stark. Ja, ist halt auch echt, finde ich, eine sehr, sehr nette, witzige Truppe, muss man schon sagen. Also gefällt mir auch richtig gut. Und auch in 4 Jahren jetzt, die vierte Artist war jetzt, also schon quasi eine Instanz zu sein und so weiter, das ist schon, also erstaunlich. Auch in Berlin wäre es auch nicht so einfach, wenn es ohne Ende und alles drum und dran, die Stickiness reinzukriegen, den Level, den ihr habt an Teilnehmern. Das ist schon richtig, richtig, richtig erstaunlich.
Ist auf jeden Fall cool, macht auch Spaß, aber überlegen wir natürlich auch jedes Jahr wieder nach dem Event, ob wir das nochmal jetzt ein Jahr machen. Ja? Ja. Weil das ist, wie du sagst, ist super spannend, ist eine coole Plattform, aber vielleicht gibt's auch mal wieder ein neues Format oder was anderes, in was man das umbauen kann, was vielleicht noch mehr Wert hat für vorne, weil die Leute sind, glaube ich, jetzt sehr gut vernetzt, ne? Also kennen sich, glaube ich, jetzt schon sehr viele. Vielleicht
ist das ein Effekt, wo passiert, dass schon so ein Klassentreffen ist, dass es dann wieder schon so kippt in so, ja, wie letztes Jahr?
Also das hoffe ich nicht, das glaube ich nicht, weil wir machen ja auf dem Event immer extrem viel wirklich valuable Content, also nicht so Leute erzählen ihre Geschichte, sondern wie funktioniert PLG und Enterprise Sales, was sind die Hacks, ne? Ja. Das bringt schon Wert, aber ich glaube schon, dass natürlich der Vernetzungsgrad der Leute in der Industrie hoffentlich durch die letzten Jahre schon höher geworden ist. Und das Wort Klassentreffen fällt schon ganz oft.
Ja.
Also die Leute appreciaten das natürlich auch total. Und jetzt, glaube ich, ist die Frage, okay, wie können wir jetzt vielleicht noch mehr Wert oder anderen Wert stiften? Und wir haben ja vorhin kurz über so Peer-Group-Learning-Formate gesprochen. Also ich bin ja immer jemand, ich mag ja bauen und nicht so verwalten.
Ja.
Deswegen gucken wir jetzt, letzte Woche war Artist, setzen wir uns jetzt wie jedes Jahr zusammen und sagen, hey, was machen wir? Letztes Jahr ist, glaube ich, die Tour daraus entstanden, haben wir diese lokalen Events gemacht. Ja. Und jetzt gucken wir mal, was wieder
Neues kommt.
Was wir nächstes Jahr Lust haben zu machen.
Peer-Group-Learning war, glaube ich, so das Thema, die richtigen Leute in kleinen Gruppen zusammenfinden, die sich dann austauschen.
Das ist so eine Hypothese, die wir gerade haben. Weil ich glaube, dass das für jeden sehr wertvoll ist, wenn du mit Leuten, die was Ähnliches machen wie du, ne? Also 7 Agenturgründer oder 7 VP Marketing oder wenn die mal wirklich die Hosen runterlassen, bei klaren Verhaltensregeln, ohne Wettbewerber, ich glaube, das ist schon sehr wertvoll fürs eigene Lernen. Ne?
Ja, dafür ist, also teile ich total, super interessant. Ja, wir kommen leider schon so langsam Richtung Ende. Das haben wir fast gar nicht mit dir. Wahnsinnig kurzweilig wird, weil es einfach wahnsinnig spannend ist. Wir sind hier eingetaucht in die einzelnen Ventures und sowas, aber es ging auch ein bisschen, um dich auch stärker kennenzulernen. Vielleicht nur ganz kurz, gibt es irgendwas, wo du ganz besonders jetzt gerade Energie hast? Oder ist es jetzt nach der Artist? Oder gibt es irgendein Thema, wo dich ganz arg, ist das Peer-Ding da? Oder?
Ah, gerade sind viele spannende Themen, ehrlich gesagt. Also ich würde gerne im April Halbmarathon unter 1,30 wieder laufen. Einfach ein privates Thema.
Ja.
Wir bauen gerade 2 Agenturen. Das eine ist Outbound, also Cold Calls as a Service, wieder auf und eine Agentur, die für Sichtbarkeit in LLMs, in ChatGPT sorgt.
Ja.
Und das sind halt so 2 Projekte, die noch sehr, sehr früh sind und das macht mir immer am meisten Spaß. Ja, so Produkt bauen, haben wir Product Market Fit, das Ding an den Markt bringen, die ersten 20 Kunden gewinnen, macht mir viel Spaß. Und ich glaube jetzt so dieser explorative Modus, okay, was machen wir mit Artist, was ich gerade erwähnt habe, das ist, glaube ich, auch gut.
Mit Energie reingehen, ja.
Daher, also langweilig wird es bis Weihnachten nicht, würde ich jetzt sagen.
Und es ist gar nicht mehr so lang bis Weihnachten.
Ja.
Eine Frage, die kommt immer zum Schluss. Wenn jemand einen Film über dich oder dein Leben, klingt ein bisschen pathetisch, drehen würde, welchen Titel sollte der haben? Also du kannst ihn dir wünschen, wo du sagst, ja, genau, das bin ich.
Oh.
Dein Why als Titel, vielleicht.
Also, ich glaube, Folge deinen Leidenschaften oder deiner Leidenschaft wäre wahrscheinlich sehr naheliegend. Also, weil das wirklich das ist, was ich versuche. Bisschen reißerischer wäre wahrscheinlich, mit dem Lebenslauf kriegst du nie wieder einen Anstellungsjob.
Ja. Absolut, da wird auf jeden Fall jeder mal so, okay, was hat der gemacht? Ja, dann hast du Klicks oder Views in dem Fall.
Genau, nee, aber ich glaube schon irgendwie, ich versuche mich reinzuhören und das zu machen, was mir Spaß macht und mir sind so externe Faktoren nicht so wichtig. Ja? Und ich hoffe, dass ich das noch lange genau so weitermachen darf. Und ich habe auch noch keinen Plan, was in 5 Jahren ist, wie du jetzt hörst und weißt.
Mhm.
Vielleicht mache ich dann, baue ich dann mal ein Bauunternehmen. oder weiß ich nicht.
Du bist einer wegen, wo ich sage, wahrscheinlich irgend sowas, wo es wieder was Ganzes ist.
Oder eine Restaurantkette in Panama. Ja. I don't know. Ja, also let's see.
Also wenn ich es jemand zutraue, dann dir. Wenn ich weiß, der macht's auch und sagt sich so, dann du. Hey, vielen, vielen Dank. So schön, dass du heute hier warst und auch über dich einfach mal erzählt hast, was dich treibt, was du machst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Hat mega Spaß gemacht, wirklich.
Danke dir.
Danke, Julius.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Immer ein großer, großer Genuss mit dir. Daher vielen, vielen Dank und saucool, was ihr für euer Ökosystem macht. Weiß ich extrem zu schätzen. Und wie du sagst, die 99,8%, die eigentlich die Arbeit machen, um die müssen wir uns viel mehr kümmern und die müssen eine Bühne bekommen. Und das macht ihr super.
Dankeschön. Das freut mich. Danke, Julius.